Stellen Sie sich mal vor, ein dumpfer, drückender Schmerz, der sich durch den Kopf zieht. Kennen Sie vielleicht so Kopfschmerzen, ganz normale Kopfschmerzen, die hat ja jeder mal. Migräne aber ist anders. Sie äußert sich durch pulsierende oder richtig pochende Schmerzen, meist nur auf einer Seite vom Kopf. Außerdem mit im Spiel ist Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, all solche Sachen. Migräne ist eine neurologische Erkrankung, die es wirklich in sich hat. Was kann die pharmazeutische Forschung dagegen tun?
Das ist einfach Erfahrungswissen, dass man gesehen hat, dass man bei manchen Menschen das Risiko eines Anfalls senken kann, eben mit bestimmten Medikamenten, die für einen völlig anderen Zweck gemacht wurden.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Hier ist wieder Philipp 1. Zum Glück ohne Migräne und wie immer im Kopf ganz frisch dabei ist mein Co-Host, Dr. Rolf Hoemke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hoemke.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Hoemke, Migräne, habe ich gelesen, ist die dritthäufigste Erkrankung der Welt hinter Zahnkaries und Spannungskopfschmerz. Selbst schon mal erlebt?
Also ich habe die ja auch selbst erlebt. Zum Glück ist das lange her, aber so in den frühen 2000er Jahren, da war das bei mir die Samstagskrankheit. Nach einer anstrengenden Woche bin ich nach Hause gefahren, nach Rostock, und Samstag früh war ich eigentlich für ein paar Stunden ausgenockt, ziemlich regelmäßig. Und das habe ich mir damals so erklärt, dass einfach die Anspannung abgefallen ist, was eigentlich ja schön ist, man freut sich aufs Wochenende, aber genau dieser starke Abfall, der muss bei mir im Kopf was ausgelöst haben, und dann hatte ich eben wirklich diese Schmerzen und ich brauchte bitte ein abgedunkeltes Zimmer, weil ich alles Licht viel zu hell empfunden habe.
Und das war wirklich immer pünktlich an einem Samstag, also nach der Arbeitswoche, oder?
Das war mit erschreckender Pünktlichkeit so. Es gab mal einen Samstag, wo es nicht war, aber an vielen Samstagen wusste ich also, vor eins, zwei muss ich eigentlich gar nichts vornehmen. Leider.
Ja, also man kennt das ja vielleicht so aus dem Urlaub, ne? Anstrengende Arbeitswochen gehabt, dann ist Urlaub und dann wird man krank, aber anscheinend bei Migräne so ein ähnliches Phänomen. Ja, dass Anspannung, können wir gleich nochmal über die Ursachen sprechen, dass Anspannung da aber eine Rolle spielt. Vielleicht mal zu den Unterschieden zum gewöhnlichen Kopfschmerz. Ich habe ja ein paar Unterschiede gerade schon genannt. Welche gibt es noch?
Also es gibt Leute, die eben Übelkeit und Erbrechen ganz stark haben, aber vielleicht gar keine so starken Schmerzen. Andere haben starke Schmerzen und vielleicht keine Übelkeit dabei und so weiter. Also es ist schon sehr individuell. Es kann eben ein paar Stunden betreffen. Es kann auch länger als den ganzen Tag, mehrere Tage dauern. Also das ist wirklich sehr individuell. Eben auch diese große Empfindlichkeit, auf einmal bitte nichts Lautes oder bitte kein helles Licht oder so, das ist schon besonders. Und natürlich möchte man sich am normalen Kopfschmerz gerne verkriechen, sag ich mal. Aber das ist schon eigentlich eher was sehr Typisches für so eine Migräne. Also so unterschiedlich die Ausprägung ist, so unterschiedlich können auch die Auslöser sein.
Und ja, vielleicht bleiben wir mal dabei. Sie haben ja gerade schon beschrieben, Anspannung, das kann Migräne auslösen, ist aber vielleicht nicht eine Ursache. Was liegt denn wirklich darunter? Wo kommt Migräne her?
Also man muss sagen, richtig weiß es immer noch keiner. Also man hat im Laufe der Jahre sozusagen immer mehr Teile des Puzzles gefunden. Aber wie das Puzzle nun wirklich perfekt zusammengesetzt aussieht, wird eigentlich noch nicht verstanden. Und gerade weil eben die Krankheit auch nicht so stereotyp ist, das zeigt ja auch, dass offensichtlich die Prozesse nicht immer ganz exakt die gleichen sind von Mensch zu Mensch. Was man aber weiß, ist, es ist zuallererst eine Krankheit, bei der direkt bei Nervenzellen im Gehirn was nicht richtig läuft. Das ist sozusagen der Anfang. Das wird offensichtlich ausgelöst durch äußere oder innere Dinge, die das veranlassen. Man meint auch im Gehirn eine bestimmte Stelle ausgemacht zu haben, von der aus, wenn es zur Migräne kommt, dann ist das die Stelle, die sozusagen den Prozess im Gehirn anstößt. Heißt dann Migräne-Generator. Diese Stelle, die ist sicherlich nicht im Gehirn zu dem Zweck, Migränen auszulösen, aber sie ist halt blöderweise die, die das kann. Und man hat festgestellt, dass offensichtlich das Ein- und Ausströmen von bestimmten Ionen, was ja Standardprozess ist bei der Aktivität von allen Nervenzellen, dass das dann bei bestimmten Zellen gestört ist, misst da Unterschiede und sagt, aha, das ist offensichtlich Teil des Problems. Man weiß, dass es, also ich sag mal, mitten im Gehirn, die Nervenzellen können nicht wehtun. Also es muss dann noch was passieren, damit es zu diesem Schmerz kommt. Und was da passiert ist, dass eben aus diesem Geschehen von den Nervenzellen ausgehend Botenstoffe an die Blutgefäße gelangen. Also unser Gehirn hat ja hier große Blutgefäße, die eben dafür sorgen, dass genügend Sauerstoff da ist für die ganze Hirnaktivität. So. Und wenn diese Botenstoffe dort ankommen, dann können sie diese Blutgefäße wiederum stören. Und Blutgefäße sind ja keine, ich sag mal, das sind jetzt keine Blei- oder Kupferrohre, sondern die sind so gemacht, dass sie sich weit stellen können oder eng stellen können. Dafür haben sie Muskeln. Jedes Blutgefäß hat ganz feine kleine Muskeln, die das können, das verengen oder weiten. So. Und im Prozess einer Migräne kommt es dazu, dass sich dann Blutgefäße weiten. So. Und das wiederum sorgt dafür, dass bestimmte Sachen aus dem Blut dann in die Umgebung auch austreten können. Und dann kommen wir zu den Schmerzrezeptoren.
Also dann, wenn der Schmerz wirklich auftritt am Ende, ja?
Das heißt, erstmal Nervenzellen, dann also Blutgefäße, Weitung, dann Schmerz. So, und da ist er dann nun. Und das besonders Unangenehme ist, dass sich das aber noch weiter ausbreiten kann. Das heißt, an einer Stelle weiten sich Blutgefäße und dann geschieht was und dann gehen aber von dort aus wiederum Botenstoffe aus, die dann also zu anderen Blutgefäßen gehen. Die stellen sich dann auch noch weit. So. Und dann geht das.
So eine Kettenreaktion.
Und dann geht das alles immer weiter, wird erstmal immer schlimmer, bis der Körper nach und nach dann sozusagen wieder alles aufräumen kann und versuchen kann, wieder den normalen gesunden Zustand herzustellen.
Zu den Ursachen nehme ich jetzt aber mal mit. Also es sind neurologische Ursachen, empfindliches Nervensystem. Es kann irgendeinen Reiz geben, wie eine Verspannung. Und dann geht diese Kettenreaktion, von der Sie gerade erzählt haben, die geht dann im Prinzip los und dann habe ich den Schmerz.
Ja.
Was mir noch nicht so ganz klar ist, im Vergleich zum Kopfschmerz, tritt der Schmerz bei der Migräne ja nur auf einer Seite des Kopfs auf. Wie kommt das?
Das wüsste ich auch gerne.
Wissen wir beide gerne, ja, ich sehe schon.
Ja, also Migräne ist in mancher Hinsicht merkwürdig und das passt dann irgendwie ins Bild, dass es auch an der Stelle merkwürdig ist. Also ich meine, warum kann eine Migräne bei manchen Menschen auch die Reizempfindung verändern? Also bis auch dahin, dass, was weiß ich, sie auf Dinge viel zu intensiv riechen oder so. Also wie geht das? Also irgendwie wird da offensichtlich von einer Stelle des Gehirns zu einer anderen Stelle eben was weitergegeben, die daraufhin auch fehlreagiert. Aber wie das alles zusammenhängt, ich weiß es noch nicht.
Das Gehirn ist eben doch komplex.
Die beste Nachricht ist vielleicht, dass das Gehirn ja durchaus auch Möglichkeiten hat, selber wieder aufzuräumen und einen aus einem Migräneanfall auch wieder hinaus zu bewegen. Nur dauert es bei manchen Menschen furchtbar lange, quälend lange. Und das ist ja auch der Grund, warum es schon seit langer Zeit viel Anstrengungen gibt. Wie kann man Menschen mit einer Migräne helfen? Wie kann man, wenn die Migräne da ist, sie lindern, sie möglichst schnell zum Abklingen bringen? Und wie kann man vielleicht sogar dafür sorgen, dass der nächste Anfall gar nicht kommt?
Da kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe aber noch eine Frage. Vielleicht können Sie mir ja da mal mit einer Antwort helfen. Und zwar, sind Männer und Frauen unterschiedlich betroffen von Migräne? Also bei Frauen sind es 12-14%, die Migräne erlebt haben. Bei Männern nur 6-8%. Das ist zumindest eine Umfrage, eine Statistik hier in Deutschland. Warum Frauen häufiger als Männer?
Warum, weiß immer noch keiner richtig, verlässlich. Aber der Verdacht geht dahin, dass die weiblichen Hormone da einfach eine Rolle spielen. Und dass die eben auch es befördern können oder nicht befördern können, dass bestimmte Botenstoffe dann im Gehirn umherwandern, die eben in so einem Migränegeschehen andere Zellen veranlassen können, eben da in die Migräne mit einzusteigen.
Ich hatte nur auch gelesen, dass Östrogen, also ein das wohl wichtigste weibliche Hormon, dass das eben auch einen Einfluss haben kann und zum Beispiel eine Migräne auslösen kann.
Dazu passen auch Beobachtungen, sage ich mal. Es ist eben im Zyklus eben, gibt es eben bestimmte Tage, wo ein Migräneanfall einfach wahrscheinlicher ist oder weniger wahrscheinlich ist. Auch während einer Schwangerschaft gibt es eben Zeiten, wo Migräne eher wahrscheinlicher werden kann oder auch, es kann auch zu Zeiten so sein, dass eben Migräneanfälle seltener werden bei Frauen, die sonst vor der Schwangerschaft eigentlich relativ oft einen hatten. Das alles spricht dafür, dass man da schon auf der richtigen Spur ist, dass eben die Hormone, die auch eine Schwangerschaft steuern, die natürlich den Zyklus steuern, dass die da offensichtlich Teil des Gesamtgeschehens sind.
Wenn der Migräneanfall nun da ist, kommen wir vielleicht mal dahin, wie kann ich mich verhalten? Sie hatten ja vorhin schon an sich selbst beschrieben, ja, dunkler Raum, Licht erstmal weg, weil sonst wird es alles noch schlimmer. Was kann man noch tun, um die Symptome zu lindern?
Also die Mediziner raten jedem, der das öfter erlebt, mal ein Tagebuch zu führen, um sich einfach klar zu werden, gibt es Dinge, die vor der Migräne passiert sind oder auch die ich während der Migräne erlebe, die sozusagen immer gekoppelt sind. Da eben auch Erfahrungen zu sammeln, was einem selber helfen kann. So. Und eben, wie gesagt, das kann beispielsweise auch sowas bedeuten, wie dafür sorgen, dass man nicht in der Umgebung mit intensiven Düften ist. Bei manchen Menschen spielt das eine Rolle und dann sollten sie eben also schon prophylaktisch vielleicht den Duftspender weglassen, aber auch dann, wenn sie eben die Migräne haben, nicht ausgerechnet auch noch sich in einen Raum zurückziehen, der eben so einen intensiven Duftspender hat oder sowas. Das sind ganz individuelle Dinge, die man erproben kann und muss, um sich zu helfen. Aber im Grunde das Nächstliegende ist natürlich, wenn es um Schmerzen geht, man kann Schmerzmittel einsetzen. Und glücklicherweise haben eben einige der gängigen Schmerzmittel, an die man auch als erstes denkt, wenn es um einen gewöhnlichen Kopfschmerz geht, sich auch da bewährt, höher dosiert, können die aber auch solche Schmerzen dämpfen bei vielen Menschen. So.
Da sind wir nur auch in der pharmazeutischen Forschung angekommen. Schmerzmittel, klar, das ist das eine, wenn ich wirklich unter den Symptomen leide und da erstmal mir Besserung erhoffe. Es gibt aber auch Medikamente, mit denen sich Anfälle vorbeugen lassen, habe ich gelesen. Und zwar gar nicht gegen Migräne, sondern Beta-Blocker gegen Bluthochdruck zum Beispiel oder Antiepileptika. Wie kommt das?
Das ist einfach Erfahrungswissen, dass man gesehen hat, dass man bei manchen Menschen das Risiko eines Anfalls senken kann, eben mit bestimmten Medikamenten, die für einen völlig anderen Zweck gemacht wurden. Ich könnte da die Liste noch ergänzen. Also auch Botulinumtoxin.
Was ist das?
Das ist Botox, mal platt gesagt, so, ist ja ein Nervengift, so, mit dem man verschiedene Muskeln entkrampfen kann, wird ja auch in der Schönheitsmedizin an vielen Stellen eingesetzt, aber man kann damit eben auch bei manchen Menschen zu einer Muskelentkrampfung führen, die sich dann wiederum so auswirkt, dass anscheinend bestimmte Migräneauslöser dann nicht greifen. So.
Ja, gerade Botox ist jetzt doch überraschend, wie man
es gibt ein Antidepressivum beispielsweise, das ist natürlich auch für völlig andere Zwecke entwickelt worden, hat sich aber gezeigt, bei manchen Menschen hilft es, dass sie selten einen Migräneanfall haben. So. Muss man letztlich durchprobieren. Die neuere Pharmaforschung, die hat natürlich versucht, sozusagen über dieses einfach mal auf Zufälle warten, wegzukommen. Und die hat geguckt, welche von diesen komplizierten Prozessen kennen wir denn schon? Und kann man da vielleicht wirklich auch planmäßig eingreifen?
Und was hat die so in der Pipeline? Was haben die rausgefunden?
Es gibt eine Sache, die man auch für die Prävention jetzt seit ein paar Jahren nutzen kann. Und das setzt an bei dieser Situation. Es gibt Blutgefäße, die sich weiten. Und von da aus geht dann aber wieder ein Signal, also ein Botenstoff aus in die Umgebung, der dafür sorgt, dass sich andere Gefäße auch weiten. So. Und man hat gesagt, vielleicht können wir das blockieren, dafür sorgen, dass dieser Botenstoff da sein Werk nicht tun kann. Dieser Botenstoff hat einen komplizierten Namen. Das ist das Calcitonin Gene Related Peptide.
So. Das merke ich mir jetzt mal nicht.
Ja, das also kann das so abkürzen. Dann ist das also ein CGRP. So. Und das CGRP, sagt man, wollte man eben abfangen. Und man hat dann einen bewährten Typ von Abfangmolekülen genommen, nämlich Antikörper. Und Antikörper entwickelt, die genau dieses Molekül abfangen können. Und manchen Menschen kann man in der Tat damit helfen, dass die regelmäßig dann so eine Portion Antikörper bekommen.
So. Das wären dann das aber eher Medikamente zur Prävention.
Das ist jetzt ein Präventionsmedikament. Aber man hat auch dran gearbeitet, kann man das auch nutzen während eines Migräneanfalls. Und man hat eine andere Gruppe von Medikamenten entwickelt, die heißen die Gepante, die auch diesen Mechanismus ausnutzen, die aber den Vorteil haben, das sind die Wirkstoffe so klein, dass man sie eben auch als Tablette einnehmen kann. Und die fangen nun nicht dieses Molekül ab, sondern die setzen sich einfach an die Stelle, wo das Molekül hin will. Und dann kommt es aber nicht mehr ran. Mhm. So, blockieren also die Wirkung direkt im Ziel.
Das heißt, das wäre ein Medikament, wenn ich merke, oh, es geht wieder los, so, jetzt kommt eine Attacke, dann,
ja, genau,
muss ich schnell sein.
Dann wird man das einsetzen können. Also mehr sind mittlerweile entwickelt, sind allerdings in Deutschland noch nicht auf dem Markt. Das wird also eine Sache der Zukunft sein, dass die auch hier eingeführt werden und dann würde man sie einsetzen können. Aber es gibt Teile der Welt, wo sie schon da sind. So, das ist aber eben wirklich, sage ich mal, dann rationale Pharmaforschung gewesen. Man hat eben diesen Mechanismus gesehen, man hat gesagt, da wollen wir gezielt eingreifen. Dann hat man eben diese zwei Wege beschritten, Antikörper für die Prävention oder eben hier diese kleineren Moleküle, die man auch in Tabletten tun kann, für die Akutanwendung.
Für wen eignet sich denn welcher Weg? Also wann würde ich sagen, ich gehe jetzt eher die Prävention, ja, und versuche mir da eben mit Medikamenten Hilfe zu schaffen oder eher Medikamente für akute Anfälle?
Also letztlich, wie soll ich sagen, wenn die mit einer gewissen Häufigkeit kommen, natürlich beides. Ich versuche möglichst viele zu verhindern, wenn sie aber doch kommen, dann nutze ich natürlich alle Möglichkeiten, damit sie möglichst milde ausfallen, glimpflich ausfallen und möglichst schnell wieder vorüber sind. So, insofern ist es eher ein sowohl als auch. Was man aber auch sehen muss, ist, die Mediziner haben intensiv daran gearbeitet, da, sage ich mal, eine Reihenfolge auszuarbeiten. Das heißt, in der Therapie ist es natürlich toll, dass man diese Auswahl hat. Und dann können wir gleich auch noch über ein paar mehr reden, die man auch noch da zur Auswahl hat, auch für den Akuteinsatz. Aber man würde schon in einer gewissen Reihenfolge, sage ich mal, versuchen, erst mit diesen, dann mit diesen, dann mit diesen, jeweils eine gute Prävention oder eine gute Akuttherapie hinzubekommen. Man fängt nicht gleich mit den Antikörpern an, man fängt auch nicht gleich jetzt mit, oder wenn sie mal da sind, würde man auch nicht gleich mit den Gepanten möglicherweise anfangen. Aber das muss natürlich alles dann auch von den Ärztinnen und Ärzten der Neurologie entsprechend immer wieder ausgearbeitet werden.
Ja, und die Auswahl, die haben Sie gerade angesprochen, die ist ja relativ groß. Es gibt jetzt die eigenen Entwicklungen, über die haben wir gerade geredet. Es gibt eben aber auch Medikamente wie jetzt Beta-Blocker, die dann sozusagen fachfremd eingesetzt oder umgewidmet werden. Auch Medikamente zur Malaria-Prophylaxe werden eingesetzt. Fand ich auch skurril, ne? Also das offenbar,
ja,
funktioniert.
Also das ist nicht das einzige Feld in der Medizin, wo man die Erfahrung gemacht hat, dass man etwas für Anwendung A entwickelt und dann auf einmal für Anwendung B gut verwenden kann. Also ich meine, gerade wenn man klassisches Beispiel, wenn wir jetzt bei den Schmerzmitteln sind, eines der gängigen Schmerzmittel, ASS, hat sich gezeigt, ist eben auch für bestimmte Menschen geeignet, um das Risiko eines Herzinfarkts zu mindern. Mhm. So, völlig anderes Eck der Medizin, aber auf der Ebene der Moleküle sind sich manchmal Vorgänge im Körper viel ähnlicher, die, sag ich mal, von der Betrachtung von außen her würde man sagen, das eine hat ja sowas von gar nichts zu tun mit dem anderen. Aber so.
Wenn wir jetzt über Medikamente sprechen, ja, es gibt viel zur Auswahl, aber jedes Medikament oder die meisten Medikamente haben ja auch Nebenwirkungen. Also einige, wenn wir jetzt über Migräne reden, die können zu Gefäßverengung im Herzen führen. Klingt jetzt erstmal auch relativ, ja, kompliziert oder gefährlich. Wie wiegt man da Vor- und Nachteile gegeneinander ab?
Das ist ein gutes Stichwort, das Sie da aufgreifen, denn über ein Eck sozusagen der Migränetherapie haben wir noch gar nicht gesprochen und da gehört das genau hinein. Nämlich schon sehr viel länger hatte man im Blick, aha, da geweiten sich Blutgefäße, wir müssen die irgendwie wieder dazu kriegen, dass sie sich wieder enger stellen. Und da gibt es eine sehr uralte Methode und das ist der Mutterkornpilz. Der Mutterkornpilz enthält einen Giftstoff, der ganz drastisch Blutgefäße verengen kann. Tatsächlich hat man damit, vor längerer Zeit war das mit das einzige spezifische Migränemittel, das man hatte. Man hat dann aber Medikamente entwickelt, die sich Triptane nennen, die auch Blutgefäße wieder verengen können, die aber eben nicht so drastisch sind in ihrer Wirkung, auch ihren Nebenwirkungen und Gefahren, wie eben dieser Mutterkornpilz. Die Triptane machten ihre Arbeit eigentlich bei den meisten Menschen gut, die Blutgefäße dann eben wieder zu verengen, nur hatten eben genauso eine Nebenwirkung, dass sie das nicht nur bei den Gehirngefäßen taten, wo es ja gebraucht wird in dem Moment,
sondern auch im
sondern
Herzen,
die verengten ja. Eben auch im Herzen und ein paar anderen Stellen. So, wenn man jetzt, sage ich mal, junge, fitte Blutgefäße im Herzen hat, die noch eine ordentliche Weite, also lichte Weite, innere Weite haben, so, und wenn die ein bisschen verengt werden, ist das nicht weiter tragisch. So. Aber wenn jemand sowieso schon Blutgefäße hat, die also ziemlich zugesetzt sind, sodass also für den eigentlichen Blutfluss nur noch ein relativ schmaler Bereich übrig bleibt, und das verengen sie jetzt noch, dann kann es schwierig werden.
So. Das heißt also, ich brauche viele Medikamente zur Auswahl, damit ich zum Beispiel bei einem älteren Patienten so eins denn nicht mehr einsetze?
Ja, und auch da, das war der Anstoß, nochmal darüber nachzudenken und zu forschen, ob man nicht was schaffen kann, was die Gehirngefäße wieder verengt, so wie die Triptane das tun, was aber die Herzgefäße in Ruhe lässt. Mhm. So und andere Gefäße so. Und das ist dann tatsächlich gelungen. Und man hat eine Gruppe von entsprechenden Medikamenten entwickelt. Die heißen die Ditane. Nicht Titane, sondern Ditane. So. Dann hat man die Möglichkeit, eben so ein Medikament aus der Gruppe der Ditane einzusetzen, die eben ihre Wirkung sehr weitgehend auf das Gehirn beschränken. Allerdings, auch da muss man bei solchen Medikamenten, muss man klar im Blick behalten, auch die können eben Nebenwirkungen haben, die man nicht vernachlässigen darf. Zum Beispiel, dass man dann für die Zeit der Wirkung nicht verkehrstüchtig ist.
Ah ja.
So, also das muss wirklich immer alles abgewogen werden zwischen dem, was wirkt bei einer Person und sind die Nebenwirkungen so, dass man sagt, okay, das kann ich in Kauf nehmen oder wenn ich das nicht kann, kann ich das Medikament nicht einsetzen.
Nun hatte ich gelesen, dass auch Yoga als Entspannungstechnik nachweislich Migräneanfälle zumindest reduzieren kann. Wäre das nicht gut, erstmal da zu schauen, was kann ich eigentlich mit Entspannungsübungen, mit Entspannungstechniken hinbekommen, bevor ich zum Medikament greife?
Also das ist ganz klar. Und man hat eben, gerade auch wenn man sein Migräne-Tagebuch geführt hat, oftmals Hinweise, die können auch zum Beispiel heißen, besser keine alten Käse essen.
Ah, ja.
Manche Menschen haben eben auch da, es gibt in der Art, also ich liebe die. Ich kriege auch keine Migräne davon. Das ist wunderbar, so eben wirklich so einen alten Gouda oder so. Das ist, finde ich, toll. Wunderbar. Aber da ist eben ein Stoff drin, der bei manchen Menschen eben Migräne auslösen kann. So, und da ist natürlich klar, vielleicht dann doch die alten Käse nicht mehr essen. Und es gibt auch noch andere gute Käse und so. Ja, also natürlich wäre es verpeilt zu sagen, aha, Problem medikamentär, so, sondern eben und Menschen, die eben in Yoga vielleicht Yoga erfahren sind oder sagen, ja, das will ich gerne probieren, für die ist das natürlich eine sehr gute Option und eine neurologische Beratung. Wird eben dieses ganze Spektrum natürlich im Blick behalten. Was Pharmaunternehmen tun können, ist eben wirklich dieses Repertoire, sag ich mal, um immer weitere Werkzeuge zu ergänzen, damit eben was im Angebot ist. Und dass Menschen, die eben mit dem einen nicht zurechtkommen oder denen nicht wirklich wirksam geholfen wird, dann nochmal was anderes probieren können. So.
Repertoire ergänzen ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja heute gesprochen über Medikamente, die Migräne entweder verhindern können, also unterdrücken, so einen Anfall, oder in einem Anfall wirklich Abhilfe schaffen. Was jetzt aber nicht wir besprochen haben, ist, kann eigentlich ein Medikament Migräne heilen? Ist da die pharmazeutische Forschung dran? Wird das irgendwann möglich sein?
Also Stand heute gibt es kein Medikament, das könnte. Und ob es mal eins geben wird, das hängt stark davon ab, wie das Bild aussieht, wenn man mal wirklich alle Puzzlesteine der Migräne kennt und in der richtigen Weise zusammengefügt hat. Sollte sich dann zeigen, dass Migräne eigentlich von einem ganz bestimmten Prozess ausgelöst wird, an dem 1, 2, 3 Moleküle nur beteiligt sind, die dann irgendeiner unglücklichen Weise miteinander agieren, dann hätte man tatsächlich eine Idee, wie man Migräne heilen kann, indem man genau da eingreift. So, es sieht allerdings im Moment nach allem, was man an Migräne-Versionen in der Welt sieht, stark danach aus, dass man diese eine Stelle gar nicht haben wird. Und dann wird man wahrscheinlich kein Medikament machen können, das einfach auf diese Weise, nimmt das Medikament weg, ist die Migräne, funktioniert. Aber was man ja gesehen hat, ist, mit jedem Baustein, jedem Puzzlestein dieses Migränegeschehens, den man aufklärt, wo man begreift, aha, so sieht das aus und vielleicht auch erkennt, was sind sozusagen die nächsten Nachbarn dieses Puzzlesteins. In dem Maße tauchen natürlich neue Möglichkeiten auf, in dieses Geschehen einzugreifen, so wie das eben jetzt die jüngst entwickelten neuen Klassen von Medikamenten an bestimmten Stellen schon tun. Und damit wird vielleicht immer mehr Menschen immer besser geholfen.
Alle Puzzleteile zusammenfügen, um Migräne zu verstehen, das konnten wir heute vielleicht nicht, aber wir konnten ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Hier im Podcast Microscope mit VfA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke. Herr Hömke, toll, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.
Weitere Hintergründe zur Pharmaforschung finden Sie wie immer online unter www.vfa.de. Und dort finden Sie übrigens auch den Link zu unserem weiteren Format Microscope. Das ist der Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmaforschung. Schön, dass Sie wieder zugehört haben. Mein Name ist Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.